Der Fluch ist gebrochen, Charles gewinnt den Heim-Grand Prix in Monaco bei einem sonst ereignislosen Rennen. Die Analyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und diese Begeisterung in der Stimme, die ihr jetzt hört, werdet ihr wahrscheinlich nur in der Begrüßung wahrnehmen, denn das heutige Thema, ja, ist für manche sicher erfreulich, für manche weniger erfreulich. Es war der Monaco Grand Prix 2024 und in dieser Folge von Overtake werden wir diesen Spaß unter Anführungszeichen analysieren, so gut es geht. Und wir, das ist endlich wieder die geballte Overtake-Kompetenz. Keine Urlaube, keine anderen Verpflichtungen, Events, was auch immer. Wir sind zu dritt hinter dem Mikrofon und ich darf ganz herzlich begrüßen René.
Hallo.
Und Matti.
Hallo.
Ja, wir haben ein, weiß nicht, es war es ein Rennen, kann man es wirklich Rennen nennen, erlebt. Charles hat gewonnen. Machen wir mal die Good News, Good genau. Vibes. Good Vibes zuerst. Nur Good Vibes only jetzt hier in den ersten 5 Minuten dieses Podcast. Charles Leclerc hat nicht nur die Pole geholt am Samstag, was ja in seiner Karriere nicht für einen kein Siegversprechen war in Monaco bis jetzt, aber bei der dritten Pole ist es dann geglückt, der Sieg im Heim-Grand Prix. Und ich glaube, da kann man sich nur freuen für ihn, oder?
Ja, da freue ich mich sehr für ihn. Er hat den Monaco-Fluch durchbrochen. Es wäre ja nicht seine erste Pole da gewesen, aber bis jetzt war die Conversion Rate nicht gut. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er 12 Karriere-Poles und heute war das der 6. Sieg in seiner Karriere. Das heißt, Conversion Rate bei 50%.
Da möchte ich kurz unterbrechen, weil ich glaube, er hat 24 gehabt. Oder hat 24.
Poles?
Mehr als 12 Poles, ja.
Dann war das
hat relativ viele.
Sicher? Dann war das Insert vielleicht falsch.
Ich schau schnell nach.
Ah, okay. Ist ja egal. Auf jeden Fall, die Conversion Rate in Monaco war bis jetzt 0. Ich glaube, das war das dritte Boulder, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Also einmal mit diesem Getriebe kaputt, einmal nichts geworden und jetzt hat er es geschafft, souverän. Man muss sagen, dieses Rennen war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, wie es eh so oft ist in Monaco. Auf der einen Seite freue ich mich sehr für Charles. Auf der anderen Seite muss ich schon ganz kritisch sagen, Monaco, ich finde, es ist ein Rennen, das keines ist in diesem Sinne, weil die Überholmöglichkeiten eigentlich nicht gegeben sind. Und das macht es zum Zuschauen zart. Also vielleicht, ich darf vielleicht vorgreifen, wir haben einen historischen Rekord negativ. Die ersten 10 sind so ins Ziel gefahren, wie sie weggefahren sind. Und das gab es laut OF, den Kollegen vom OF, den journalistischen Kollegen vom OF, so noch nie.
Und vor allem der bisherige Rekord waren 6, die ersten 6 Plätze. Also er ist ja sogar pulverisiert worden, muss man sagen, bei diesem Rennen. Matti, jetzt... Du freust dich sicher auch für Charles und sonst Monaco anachronistischer Blödsinn oder Tradition, die wichtig ist?
Also zuerst, ich freue mich wahnsinnig für den Charles. Er hat das endlich durchbrochen, diese Pechsträhne eigentlich. Er hatte 23, das war jetzt seine 23. Pole Position.
Ja, das ist schon eine also sehr schlechte Conversion Rate.
Ja, wobei man da wieder sagen muss, er ist wahnsinnig, man sieht einfach an dieser Rate, dass er ein sauschneller Fahrer ist, aber das Auto oft einfach nicht mehr hergibt. Ja. Ja, was soll man groß zu Monaco sagen? Ihr habt das eh schon perfekt beschrieben. Wir wussten, man kann nicht überholen. Die Autos werden ja eigentlich jedes Jahr größer. Also, da tut sich nicht viel. Wir sind meilenweit davon entfernt, dass man da ansatzweise überholen kann. Selbst mit DRS macht das hat überhaupt keinen Sinn. Das hat man dann auch gesehen bei Max mit dem frischen Medium, mit dem frischen harten Reifen. Der fährt da in, weiß ich nicht, was waren es, 4 Runden, fährt der praktisch 18 Sekunden zu einem 60 Runden alten Medium vom George und kommt nicht ansatzweise vorbei.
Sagt der Medium ist noch nicht einmal explodiert. Aus. Was eigentlich auch wieder beeindruckend ist, oder du kannst praktisch mit einem Medium so langsam fahren, dass der Monaco-Rennen durchhält. Und man muss sagen, der George hätte ja mal gefunkt, er könnte auch schneller fahren. Und das war, glaube ich, da waren wir noch in den einstelligen Rundenbereichen. Und sein Renningenieur funkt ihm zurück, na, lieber längs immer fahren.
Wir haben aktuell keinen Vorteil dadurch, dass du schneller fährst. Und das war wirklich
ein Autorennen. Er hat gesagt, er kann 30 Sekunden schneller und das macht keinen keinen Sinn. Super.
Also das ist doch lachhaft, oder? Also was hat denn das mit Rennfahren zu tun, wenn man dann, man muss jetzt vielleicht dazu sagen, es gab eine Startkollision, dementsprechend eine Red Flag und das hat halt dazu geführt, dass man während der Red Flag ist es ja eine Regel, die es seit einiger Zeit wieder gibt, Reifen wechseln darf aus Sicherheitsgründen. Da hat jeder gewechselt, somit hast du diesen Mandatory Reifenwechsel erledigt. Und offensichtlich kannst du mit einem Medium genauso wie mit einem Hard das komplette Monaco-Rennen fahren, wenn du Tire-Management betreibst. Und das ist halt wirklich irgendwie, das nimmt jegliche Spannung außer nach Runde 1 in dem Rennen. Das ist ja furchtbar. Da müssen sie sich was einfallen lassen, meiner Meinung nach. Vielleicht ja, was Mandatory 2-Stopper oder irgendwas, aber das ist ja witzlos für die Formel 1-Fans, die dann da 2 Stunden vorm TV sitzen für nix.
Ja. Das aber ist die Frage in Monaco, macht ein Zweistopper einen großen Unterschied, wenn alle zweimal stoppen müssen? Macht auch keinen Unterschied, weil dann fahren sie alle hintereinander einfach rein. Das wird ja auch
funktioniert
nur,
das macht nur, das Racing nur, ja.
Das macht das Racing nicht spannender, weil es sich einfach nur so entscheidet, dass eine Boxencrew es womöglich versaut. Das ist das
genau.
Die einzige ja. Spannung, aber das macht den Grand Prix nicht spannender.
Die Strecken ist halt nicht dafür ausgelegt, da wirklich großartiges Racing zu fahren. Ich meine, es gab schon Überholmanöver, also wir haben mehr gehabt wie null. Also immer wieder so welche bei den Hinterbänkler. Aber wie es du richtig gesagt hast, bei den Top-Teams kannst du damit einen 60-Runden alten Medium noch gegen einen Max Verstappen, wo wir alle wissen, wie exzellent der und der RB20 ist, verteidigen. Also,
ja, die, ja, gesagt, die Autos sind viel zu groß.
Ja.
Ja, ich meine, es hat ja auch Gründe, dass sie größer geworden sind, aus Sicherheitsgründe, und da können wir ja gleich auch zum Beispiel ansprechen, dass das wahrscheinlich sehr gut war, die Größe des Autos für einen Kandidaten, Checo Perez, mit einem komplett katastrophalen Samstag, nur, glaube auf Platz 18 qualifiziert, dann konnte starten von Platz 16, weil die beiden Haas disqualifiziert wurden vom Samstags Qualifying, mussten dann von Platz 19, 20 starten. Diese Disqualifikation war wegen dem Heckflügel. Das DRS konnte zu weit geöffnet werden. Also das ist, was ich auch schon mal für einen sehr seltsamen Fehler halte. Ich weiß nicht, ob das versehentlich passieren kann. Aber gut, man ist draufgekommen und dadurch sind sie von ganz hinten gestartet, was Checo Perez wahrscheinlich dann schlussendlich zum Verhängnis geworden ist. Sonst wäre The Wrath of Kevin Magnussen an ihm vorbeigegangen, würde ich sagen.
Hätte wen anderen erwischt.
Ja, vielleicht wen anderen erwischt. Aber mit einem, ja, puh. Checo hat es von hinten abbekommen von Kevin. Der hat natürlich gesagt, er hat ihm keinen Platz gelassen. Er hat dadurch Checo in die Wand geschleudert. Der hat dann noch Nico Hülkenberg auch noch mitgenommen. Und diese Dreier-Karambolage hat dann zur Red Flag geführt eben.
Also ich muss da ganz sagen, ja. Ehrlich sagen, hoffentlich sperren sie mal in K-Mac für Rennen. Das ist doch auch ein Hohlkopf, oder? Der Typ. Also entschuldige. Und hat dann noch die Dreistigkeit, bei dem Interview zu sagen, dass er nicht schuld ist.
Ja, ich meine, also, was soll er sagen? Er kann es nicht zugeben, weil er dann gesperrt wird.
ja, aber ganz ehrlich gesagt, also nicht einmal der Nico, der sein Teamkollege ist, hat diese Meinung geteilt im Interview mit den Medien. Ich meine, wirklich, also der K-Mac ist halt auch so, wie der Esteban, tut mir leid, aber das sind doch alles so, ja,
der Esteban hat aber mittlerweile ein öffentliches Statement abgegeben, dass es komplett seine Schuld war. Das hört man nicht häufig.
Das war sicher Druck vom Team.
Ja, das
war
Druck vom Team.
Das ist wurscht, aber normal, aber sowas, aber das, ja, aber das hörst du von einem K-Mac nicht. Das wollte ich damit einfach nur sagen.
Na, der K-Mac machte die Tür hin.
Ich meine, das vom Ocon, vom Esteban war komplett, das war auch genauso hirnlos.
Vielleicht also, sogar noch hirnloser, weil das halt wirklich.
Was der eigene Teamkollege war.
Das auch noch. Ja. Und hat schon fünf Plätze Gridstrafe, hat er schon bekommen für den nächsten Grand Prix, der ja in Kanada sein wird. Und ja, also zuerst noch 10 Sekunden Strafe bekommen, als sie so draufgekommen sind, dass der out ist und diese Strafe quasi wurscht wäre, wurde sie umgewandelt auf 5 Gridplätze. Ich habe mitbekommen, also ich glaube auf Twitter gelesen zu haben, dass die, zum Zeitpunkt der Aufnahme bitte, dass die, ja, dass der Haas Red Bull Incident in Runde 1 nicht weiter untersucht worden ist. und es dafür keine Strafpunkte geben wird, dementsprechend. Ob sich das noch ändern kann, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal eher damit rechnen, dass wir Kevin auch in Kanada sehen werden. Aber ich meine, er hat noch Zeit, also bis zur Disqualifikation für ein Rennen. Also
Die Strafpunkte bleiben ihm ja noch das komplette 24er Jahr. Also genau, vielleicht schafft er das noch in der Saison. Es ist erst Rennen nachgeschlagen, also vielleicht fahrt er einfach mal wieder geradeaus.
Ja, also ich würde mich eher darauf wetten trauen, dass wir Kevin in einem Rennen in dieser Saison noch missen werden. Ja, das war halt auf jeden Fall die Ereignisse irgendwie in der ersten Runde. Auch Carlos Sainz, muss man sagen, hat eine Wunde am Auto davon getragen in Runde 1, hatte einen Platten, so wie es ausgesehen hat, und konnte aber dann sein Auto noch in die Pitlane retten. Dort konnte der Schaden behoben werden und dank dieser seltsamen Regel, dass der Restart irgendwie nicht die Reihenfolge ist, wie die Autos reinkommen, sondern in abgeschlossenen Minisektoren gewertet werden, konnte er dann sogar von Platz 3 wegfahren, den er auch dann schlussendlich am Ende des Rennens einnehmen konnte.
Eine ausgesprochen komische Regelung, um ehrlich zu sein, weil er hat einfach nur profitiert davon, dass sich drei andere abgeschossen haben.
Das kann ja auch nicht sein. Weil es war sein aggressiver Fahrstil eigentlich, der mir auch den Schaden zugefügt hat, weil er sehr früh halt Oscar attackiert hat, aber der dann auch noch Schaden davon getragen hat. Ich verstehe die Regel bis zu einem gewissen Grad, dass wenn du unverschuldet irgendwie da beteiligt bist, dass du dann noch deinen alten Platz haben kannst, aber irgendwie kommt es mir eben dann für so eine Situation wieder sehr seltsam vor, muss ich sagen. Ich möchte Carlos jetzt seinen dritten Platz nicht madig machen.
Ja, ist auch ein gutes Rennen dann gefahren.
Gutes Wochenende, aber...
Aber trotzdem, er ist das Risiko eingegangen und das, ja, das ist halt einfach mal so, wenn du das Risiko eingehst, manchmal gewinnst, manchmal verlierst. Für ihn war das jetzt praktisch ohne Konsequenzen. So ganz soll es auch nicht sein. Wie gesagt, ich freue mich, aber es ist auch nicht ganz fair, den anderen gegenüber.
Ja, ich glaube jetzt, es hätte wahrscheinlich dann schlussendlich auch nicht viel mehr Spannung reingebracht. Für den viertplatzierten Lando Norris natürlich bitter, der hätte da ein Podium riechen können. Und Platz 2, Oscar Piastri. Ganz starkes Wochenende, während Lando ja die Woche davor in Imola schon gewinnen konnte. Haben wir mit Oscar jetzt ein weiteres Podium? Ich glaube, das erste für Oscar. War das das erste Podium für Oscar in der Saison? Ich glaube.
Ja, war das erste.
Will auch ihm gut tun, hat, glaube ich, jetzt gefühlt in den ganzen Jahr das Nachsehen hinter Lando gehabt und hat aber jetzt auch am Samstag richtig stark performt, während Lando doch immer wieder in den Qualifiers ein paar Probleme gehabt hat. Seht ihr die jetzt für die restliche Saison auch mehr auf Augenhöhe oder wird Lando da eher, sag ich mal, die Nase vorn haben?
Ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Also die wirken eigentlich ganz nicht so unebenbürtig. Wenn die Situation passt, aber sie gehen Lando trotzdem ein bisschen stärker.
Ja, würde ich mich auch anschließen. Wobei mir jetzt eben sehr gut der Oscar, das Wochenende war super stark vom Oscar. Muss man wirklich sagen, der hat auch in den Trainingseinheiten war er schneller als der Lando.
Ja, vielleicht hat Lando noch ein bisschen an Kater mitzart von der Feierei vom letzten Mal.
Da bin ich sehr gespannt auf die Videos jetzt vom Charles. Also ich hoffe, dass es einige coole Partyvideos jetzt gibt.
Das Checo Perez Partyboot kann er uns nie wieder geben.
Vielleicht kann Charles. Hey,
angeblich gibt es ein Video, wo Charles so tut, als wäre ein Zauberer. Und ich möchte dieses Video unbedingt sehen.
Dieses Harry Potter-Ding, gell?
Ja, weil angeblich hat das George am Handy.
Das wäre natürlich Gold für uns. Ja, George, sprichst an, Platz 5. Die Mercedes eigentlich das ganze Wochenende ziemlich gut, besonders in den freien Trainings und auch im Qualifying haben sie teilweise auch wenn es nur im Sektorenbereich war, sehr gut ausgeschaut. Eure Mercedes-Herzen, füllen die sich langsam wieder mit Hoffnung, dass sie anschließen können? Oder ist Monaco da so ein bisschen außen vor zu betrachten?
Absolut nicht. Also ein Grand Prix, wo man nicht überholen kann, haben wir wieder genau das zusammengebracht, was so das bestmögliche Ergebnis war. Nein. Hoffnung für diese Saison nicht vorhanden.
Bei dir, Matthew? Ja, ich möchte dann ein bisschen optimistischer sein. ich fand es eigentlich gar nicht, also die in den Trainingseinheiten hat man schon gesehen, dass man durchaus sehr schnell war. George ist ja das Wochenende mit einem neuen Flügel, Frontflügel gefahren, der auch nochmal ein bisschen knapper dran war, gerade in der Qualifikation als der Lewis. Es stimmt schon, dass der Max sich vorbei hat können, das war schon dem schuldet, dass man einfach nicht überholen kann. Aber ich glaube, man wäre auch einfach viel knapper an dem Feld dran gewesen, wenn der George nicht ab Runde 1 halt Reifen schonen musste, weil die halt mit dem Medium halt einfach auf einer Strategie waren, die ja nicht zum Angreifen war, sondern einfach nur schauen, dass du ohne Stopp durchkommst. Ich glaube schon, dass man da am richtigen Weg ist, aber ich glaube natürlich auch nicht, dass man von heute auf morgen da jetzt auf einmal um den Sieg mitfahrt. Aber bis Brasilien dauert es ja noch relativ lange.
Da kommt der Sieg dann da.
Vielleicht geht sich ja erst ein Sieg aus. Was ich schon glaube, ist, dass Red Bull ein bisschen was eingebüßt hat. Gerade wenn man sieht, in Checo kann man ja, das war jetzt das zweite Wochenende in Folge, was eigentlich komplett zum Vergessen war. Also es ist eine One-Man-Show im Moment von Max. Und auch der hat sich in Monaco eigentlich das ganze Wochenende recht schwer dran. Vielleicht, dass wir da jetzt so dabei sind, dass der Ferrari und der McLaren doch nochmal ein Stückchen näher an den Red Bull rankommen sind und wir da jetzt vielleicht endlich mal endlich einen Kampf haben. Vielleicht nicht in der Fahrer-WM, aber vielleicht in der Konstrukteur-Weltmeisterschaft. Das wäre schon spannend.
Ja, ich kann mir vor allem vorstellen, ich sehe auch nämlich, dass wir jetzt eben so mit Charles, Oscar, Carlos und Lando ja vor allem vier kompetente, siegfähige Fahrer haben, würde ich sagen. Und Max halt natürlich, die wir da, sage ich mal, wo jeder es sein könnte. Das ist natürlich für, sag ich mal, Max jetzt auch noch gut für die Fahrer-WM. Da wird es dann nicht so viel Spannung geben, selbst wenn sie weiter vorrücken können, weil sich vielleicht zu viel durchmischen wird, was die Siege angeht. Man bräuchte halt natürlich einen, der konstant vorne gegenhält. Und nichtsdestotrotz glaube ich immer noch, dass Max einen Großteil der restlichen Rennen gewinnen wird. Ich glaube, da kommen ja auch noch Strecken, die dem Red Bull wahrscheinlich deutlich besser liegen. Haben sie auch selber angekündigt.
Ja, aber eben in der Konstrukteurweltmeisterschaft, genau, wenn du hast Carlos und Charles, dann hast du definitiv die wesentlich stärkere Fahrerpaarung als Max und Checo. Und die sind jetzt, die Ferrari haben echt gut Punkte gut gemacht jetzt das Wochenende. Ferrari hat 40 Punkte geholt und Red Bull jetzt nur 8. Und jetzt sind sie auf 24 Punkte ran. Das ist schon.
Das ist nicht viel.
Vergleichsweise wenig. Viel, ja. Das ist tatsächlich wenig.
Wobei man. Also, ja. Genau, also
finde ich cool.
Das Wochenende, man muss jetzt sagen, es sind bei Ferrari die Ausreißer-Wochenende, die ihnen die Punkte beschert haben. Innerhalb von diesen 8 Grand Prix, die wir bis jetzt hatten, haben sie zweimal nur mehr Punkte gemacht, aber das waren halt dann gleich über 30, die sie da gut gemacht haben. Ja,
sie sind da, wenn Red Bull wirklich liegen lässt, dann sind sie da und nehmen die mit.
Genau.
Und das heißt eigentlich, sie sind da, wenn der Max die Punkte liegen lässt, wenn man das so sagen darf, weil auch wenn man sich die Fahrerwertung anschaut, der Checo ist jetzt nur mehr auf Platz 5. Also das war diese zwei Wochenenden zuletzt, die waren tödlich für ihn.
Die waren ganz bitter, aber eigentlich auch in einer sehr guten Pace. Und da hat er jetzt alles liegen lassen. Ich weiß nicht, ob es wir hatten das letztes Jahr fast zum ähnlichen Zeitpunkt oder sogar ein bisschen früher diesen Einbruch von Checo. Ist ja eine Vollkatastrophe. Also das ist das. Wie das passieren kann, ja, das Auto werden sie nicht so abrupt verändert haben in dem Ausmaß. Ist es der Druck? Ist es eine die Vertragsverhandlungen? Sind das Ablenkungen? Ist das ein mentales Problem? Das bin ich sehr gespannt, wie das jetzt noch in den nächsten 3-4 Rennen
sein wird. Es ist doch eigentlich nur durch eine mentale Sache, oder? Also ich könnte es mir nicht anders erklären, außer er hat irgendein körperliches Gebrechen, was er halt nicht erzählt. Keine Ahnung. Aber das kannst du ja nicht erklären, wenn du da regelmäßig auf Platz 2 und 3 fährst und der Wagen ist ja jetzt nicht auf einmal Grütze. Das haben wir ja gesehen. Also, ich meine, der Max kann nicht umsonst einfach in Imola auch dort die schnellste Runde rausholen und so weiter. Also, ja, da weiß ich nicht, was beim Checo los ist. Vor allem, weil das ja, wie du auch gesagt hast, letztes Jahr ja praktisch zum identen Zeitpunkt ist.
Ja, also, bin gespannt, was mit Checo passiert. Natürlich die Vertragsverhandlungen auch Thema. Angeblich, Checo möchte 2 Jahre haben. Und Red Bull ist nur bereit, eines für die Vertragsverlängerung zu bieten. Ich glaube, Stand jetzt ist er froh, wenn er eines bekommt.
Er sollte schnell unterschreiben, wenn es noch am Tisch ist.
Ja, solange es noch am Tisch liegt.
Ja. Gut. Weil sonst freut sich vielleicht auch der Carlos.
Oder der Yuki, keine Ahnung.
Oder der Yuki, ja. Yuki heute Platz 8, auch im Qualifying wieder Q3 gewesen. Hat in dem Runde, ja, er hatte auf die Top-Teams da kein Leihwahl, wie man, sag ich mal, auf Wienerisch sagt, hat deutlichen Rückstand da gehabt, aber das soll nicht der Schaden sein, weil er, sag ich mal, der Best of the Rest da ins Ziel gekommen, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, keine Fahrfehler begangen, konstant runtergefahren, ist natürlich bei dem Tempo und Anführungszeichen, wenn alle Reifen schonend fahren, dann ist es natürlich schwieriger, großartig Fehler zu machen. Aber nichtsdestotrotz, gutes Qualifying gehabt. Qualifiziert er sich da? Klopft er eher an Checos Sitz an, als wir noch dachten von am Anfang der Saison? Du, keiner traut sich da einen Take rauszuhauen.
Ich dachte auch vor 2 Jahren, dass der Checo da auch nicht mehr drin sitzt. Sie haben ihm Checo ja 100 Chancen gegeben.
Also, ja, dachten wir aber eher noch, dass Danny Rick da reinwechseln wird.
Ja, aber deswegen traue ich mich sowas nicht mehr sagen. Also Checo ist da schon sehr fest im Sattel gesessen jetzt.
Also wie würdet ihr entscheiden als Teamchef?
Ich hätte den Carlos unter Vertrag genommen jetzt.
Ja.
Das wäre meine Entscheidung. Wenn der Carlos da ist, gebe ich den Sitz im Carlos.
Und hätte braucht nämlich nur einen soliden zweiten Mann, der da diesen Konstrukteurtitel absichert. Der Max gewinnt ja die Weltmeisterschaft eh immer im Alleingang. Der braucht ja nicht einmal Schützenhilfe, wenn er.
Ja, aber wenn die anderen Teams jetzt stärker sind, da kannst du das nicht mehr erlauben, dass der Checo da Wochen ausfällt und keine Punkte mehr holt. Und da brauchst du einen Fahrer, der halt konstant aufs Podium fährt. Und das ist definitiv der Carlos. Und der hat sich bewährt damit.
Hättet ihr lieber Yuki oder lieber Checo nächstes Jahr?
Boah, ich würde mal gern, glaube ich, einen Jungen jetzt sehen, der sich da ein bisschen beweisen darf. Also da wäre mir der Yuki schon lieber.
Boah, wenn ich die Entscheidung zwischen Yuki und Checo treffen müsste, würde ich jetzt noch bis zur Sommerpause abwarten. Zwischen den beiden. Weil wenn der Checo jetzt ab nächsten Wochenende wieder regelmäßig aufs Podium fährt, stellt sich die Frage nicht. Ja, wenn ich jetzt stand, jetzt jemanden einstellen müsste man Max, würde ich definitiv in Carlos nehmen.
Ja gut, aber das war ja nicht die Frage. Yuki oder Checo? Carlos.
Na, jetzt, ja. Der Yuki ist halt... der Yuki will angreifen. Der Yuki setzt den Max mehr unter Druck, wenn man das so sagen kann, als der Checo. Vom Checo kommt ja nichts. Der Checo muss froh sein, wenn er da Punkte holt jetzt.
Wobei, ich glaube, du könntest deinen Yuki auch, sag ich mal, unter Anführungszeichen Schach halten. Das ist natürlich auch noch ein anderes Thema, wie er dann mit dem Red Bull ja auch, sag ich mal, zurechtkommt. Ich weiß jetzt nichts über die Fahrvorlieben von Yuki im Vergleich zu denen von Max, weil man hat den Red Bull ja wirklich anhand von Max Vorlieben da konstruiert. Das ist ja jetzt dann auch Checo bereit gewesen, einzusteigen und diese Einstellungen zu übernehmen. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass auch jetzt am Anfang der Saison bei Checo die konstantere Leistung vorhanden sein wird. Und ja, vielleicht ist es am Ende der Saison, schauen wir darauf zurück, es waren 2 Rennen tief und sonst ist Checo wieder zurück im Kampf um die Podiumsplätze.
Ein drittes sollte er sich aber nicht erlauben.
Ein drittes wird dann schwierig. Also eben bis zur Sommerpause, sage ich mal, sollte er sich idealerweise da fangen, weil da könnte es dann eben um den Blick in die Zukunft für Red Bull gehen. Anderes Thema noch, Highlight natürlich, Pierre Gasly ist noch zum Handkuss gekommen mit Ocon in Runde 1, konnte aber dann noch den 10. Platz ins Ziel retten. Erster Punkt für Pierre Gasly.
Wuhu.
Das ist doch erfreulich für den Franzosen. Damit haben wir, Nein, natürlich nicht. Damit haben wir noch drei Fahrer offen, die keinen Punkt geholt haben. Da handelt es sich um Logan Sargeant und den beiden Sauber, Guan Yu Zhou und Valtteri Bottas. Recht würdet ihr jetzt drauf wetten, rechnet ihr jetzt, Pierre Gasly, Alpine, da waren wir auch schon sehr zurückhaltend, ob das überhaupt passieren wird. Wie sagt ihr, kriegen alle Fahrer in diesem Jahr noch einen Punkt?
Also glaube ich nicht, dass alle Fahrer einen Punkt kriegen. Logan und die beiden Steak, ich weiß nicht.
Aber habe ich gerade was nicht mitbekommen? Wir haben in Alex auch noch, der zwei Punkte geholt.
Ja, klar, genau. Nein, ja, den habe ich. Gut.
Der ist immer brav. Der ist, wenn sie
ja, nein, geht, aber das waren auch seine ersten.
Seine ersten.
Das waren seine ersten.
Das waren auch seine ersten, das habe ich gar nicht gesehen. Ja.
Weil Williams ist jetzt gleichgezogen mit Alpine, weil Williams zwei Punkte heute geholt hat und teilen sich jetzt Platz 8, Platz 8 mit Alpine, weil Alpine jetzt zweimal einen Punkt geholt hat.
Ja, das ist natürlich
Sauber echt. Das einzige Team ohne Punkte. Und für Williams war der Platz Gold wert, weil die sind jetzt,
ich glaube offiziell auch Achter, weil es, glaube ich, mehr zählt.
Weil sie in einem
die bessere Platzierung
haben, hatten. Genau, sie zählen, sind jetzt nicht mehr hinter Alpine. Also ganz wichtige Punkte.
Und das stimmt.
Und nein, ich bin noch der Meinung vom René, es werden nicht alle Fahrer Punkte holen.
Ich glaube, dass einem...
Nämlich die keinen haben jetzt. Nämlich, ich bin mir relativ sicher.
Wirklich, dass es so bleibt?
Naja, wann sollen die sauber Punkte holen?
Da muss schon viel passieren. Da muss schon, und der Logan, da muss schon viel passieren. Die Alpinen holen ich weiß nicht, die Alpinen holen halt Punkte, wenn die Haas keine holen. Bei den Racing Bulls, die sind ja schon fast für die Punkte gefühlt irgendwie fix gesetzt. Was bleibt denn noch über? Weil du hast eigentlich dann schon mal die ersten 8, 9 Plätze fix belegt, wenn du sagst, Red Bull 2 Fahrer, Ferrari 2 Fahrer, McLaren 2 Fahrer, Mercedes 2 Fahrer, dann hast du noch genau 2 Fahrer in die Pünktchen, dann nimmst du einen Racing Bull ein und dann bleibt immer so einer über. Und da sehe ich halt tendenziell immer einen Alex Albon oder einen Danny Rick oder einen Nico Hülkenberg noch eher als einen Bottas oder einen Joe oder einen Sargeant.
Oder irgendeinen von den Aston Martins.
Derzeit ja, das muss man auch sagen.
Ach Gott.
Ja, naja. Aston Martins, nichts geworden. 11. Platz für Fernando Alonso, 14. Platz für Lance Stroll.
Ja, aber der hat halt furios überholt mit seinem Softreifen im dritten Renndrittel.
Du meinst, nachdem der Fernando das ganze Rennen für ihn gekämpft hat, dass er 24 Sekunden aufreißt, damit er einen gratis Boxenstopp machen kann, damit er keinen Platz verliert und einen Pierre angreifen kann, um den einen Punkt, damit er sich nach 2 Runden den Reifen hinmacht?
Naja, er hat halt die Wall gehittet, das kann passieren. Es passiert gut, sogar ein Logan passiert das. Besten Fahrer passiert das.
Also, ja, wie schaut es denn bei den Ästen aus? Ja, ich glaube, die Ästen müssen sich über die Saison hinweg Gedanken machen, dass die Racing Bulls sie nicht doch noch kriegen, weil es sind jetzt, Aston hat 44 Punkte, die Racing Bulls haben 24 Punkte und ich sehe den Racing Bull als Gesamtpaket schneller als den Aston Martin.
Zurzeit. Frage ist halt nach auch drinnen, was bei den Updates noch geht, weil am Anfang war
ich
halt
der Aston. Ich bin mir aber sicher, der Racing Bull hat die bessere Connection zum Red Bull und wenn es drauf ankommt, kriegen die vielleicht ab und zu eine Info, auch wenn Red Bull das abstreitet. Aber ja, der Aston Martin ist einfach, wie du schon gesagt hast, da geht gar nichts mehr, nachdem sie die Ideen das Ideenabschreiben nicht mehr funktioniert. Ja. Schwach. Und ich sehe da, also Platz 4 ist da für den Aston Martin nicht mehr drin. Also der Mercedes ist weg. Auf und davon.
Ja, natürlich. Das wird nichts mehr.
Ja, das würde ich auch bezweifeln. Racing Bulls natürlich jetzt irgendwie im Aufschwung. Letzten 3 Rennen hat man 17 Punkte geholt. Das war, ist natürlich doch das meiste von den, von der, den unteren fünf platzierten Teams und mit Abstand. Und da ist der Trend auf jeden Fall nach oben, wenn man vor allem eben, sagen wir jetzt konstant fast immer mit Punkten von Yuki rechnen kann, wenn da einer, wenn es da Ausreißer gibt. Und ja, da kann man aktuell sehr zufrieden sein. Danny Riggs Leistung, da jetzt nur kurz angesprochen, ja, eher durchwachsen, das Qualifying schlecht, muss man eigentlich fast so sagen. Ist noch auf Platz 12 hochgerutscht wegen den Haas-Ausfällen. Sonst ging da nicht viel, vor allem wenn man im Vergleich betrachtet natürlich den Teamkollegen. Hätte man sich mehr erwartet von einem Monaco-Sieger, oder?
Ja, gegen Yuki schaut er wirklich farblos aus das Jahr. 5 zu 19 Punkten. Wird nicht so richtig warm mit dem Auto. Er hat eigentlich nur einmal gepunktet, hat er sich gleich die 5 Punkte geholt. Aber sonst, na. So diesen großen zweiten Frühling vom Honey Badger so gerne mag, den fühle ich nimmer. Ich glaube, der kommt da nimmer.
Aber jetzt hat erst unlängst der, ich weiß nicht, wie heißt denn der neue Teamchef da von den Racing Bulls?
Lauren ist ja nicht
bei der Franz Dost.
Was der Mackie, der von na, Ferrari der ist gekommen von, ist?
Achso, nein.
Oder ist das der
bei... Der andere, der... Ist der
zu McLaren?
Nein, der ist eh zu Racing Bulls. Aber irgendwer anderer ist da doch.
Welchen meinen? Also den Bayer? Nein, oder?
Oh ja. Der
den
hat
CEO.
Jetzt
gesagt,
der hat jetzt gesagt, dass er sich vorstellen kann, mit Yuki und Danny ins nächste Jahr zu gehen.
Ja, ich meine, sie können sich, wenn er sagt, klar kann er sich's vorstellen irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man aktuell, ich meine, ich kenne jetzt nicht die Hintergründe und weiß jetzt nicht, wie Liam Lawson sich jetzt hinter den Kulissen bewährt, ob der jetzt irgendwie bei Testfahrten oder Simulatorzeiten was Brauchbares dabei ist oder wie die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren ist. Ich weiß nicht, ob man sich das entgehen lassen sollte, dem dann die Chance zu geben, weil ja, außer Marketing, aus Marketinggründen, glaube ich, kriegst du von Danny nicht mehr so viel.
Yep, unterschreibe.
Ja, gut, sonst, wir haben die Leistung von den Sauber. Es ist, glaube ich, nichts, worüber man großartig reden muss. Valtteri Bottas, vielleicht noch am ersten Gerüchte, ist scheinbar Frontrunner, wenn es darum geht, neben Alexander Albon nächstes Jahr im Williams zu sitzen. Auch Carlos Sainz war in den letzten Wochen da Thema, ob Williams eine Option ist. Wie steht ihr dazu? Würdet ihr zu diesem Wechsel stehen? Seht ihr auch Valtteri Bottas vielleicht schon deutlich zu weit über der Prime?
Also ich muss sagen, für Carlos Sainz, wenn er nicht das Karriereende anstrebt, ist Williams keine Option, meiner Meinung nach. Weil da kann er nichts gewinnen. Für das ist er in viel zu guter Form. Das wäre eine Verschwendung. Für Valtteri Bottas passt. Der Valtteri ist ein guter Fahrer. Heute einmal überholt da. Ist solide, macht da nichts kaputt. Wird aber jetzt nicht mehr Weltmeister werden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also in der Top-Team wird er nicht mehr vorstoßen, aber er ist ein cooler Kerl. Würde mich freuen, wenn er ein weiteres Jahr einen Sitz hat.
Ja, es macht Sinn, dass er dorthin geht. Er kennt den Teamchef, die haben bei Mercedes gemeinsam schon zusammengearbeitet. Er macht das Auto nicht hinig. Du hast eh den Fahrer. Theoretisch sollte ja der Alex der Einserfahrer sein. Nehme an, das wird auch der Plan von Williams sein. Du hast einen soliden zweiten Fahrer, das hat er schon oft gesehen. Er kennt das Team ja, er kommt ja vom Williams. Ja.
Und er ist wahrscheinlich jetzt auch nicht kein Fahrer, der wahrscheinlich, genau, der das Konto zu sehr belasten wird.
Also macht Sinn. Es ist auch ein Fahrer, Valtteri meckert. Du hörst ihn nie meckern. Mhm. Das ist ein angenehmer Fahrer. Ich glaube, ja, wenn sich der wohlfühlt, der würde, glaube ich, ja, ich finde, der Wechsel macht tatsächlich sehr viel Sinn.
Für beide Seiten, ja.
Ja.
Mhm. Ja, absolut, bin ich auch der Meinung. Sonst ist es ums Fahrerkarussell eben Alexander Albon, glaube, weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber den Vertrag hat er verlängert bei Williams für mehrere Jahre. Sonst sind wir noch nicht viel schlauer wegen dem Fahrerkarussell, aber das wird natürlich die nächsten Wochen und Monate noch weitergehen und es wird natürlich auch immer fleißig bei uns hier im Overtake-Podcast thematisiert werden. Falls ihr Feedback für uns habt, was wir noch so besprechen könnten, Themenvorschläge oder alles Mögliche oder einfach nur Feedback da lassen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, overtakef1@gmx.at, oder ihr könnt euch bei Instagram melden, @overtake_df1podcast, gerne folgen und DMs schreiben, Kommentare schreiben und auf Twitter @overtakecast. Sonst auf allen bekannten Podcast-Plattformen könnt ihr uns gerne bewerten. Da freuen wir uns auch wirklich sehr, wenn uns da Feedback da lässt. Guti, habt ihr zum großen Preis von Monaco 2024, möge es der letzte sein, noch abschließende Worte? Wollt ihr etwas ausrichten an die Organisatoren der Formel 1? Würdet ihr sagen, raus mit Monaco, oder dafür kriegen wir noch ein Amerika-Rennen, oder würdest du lieber Monaco lassen?
Dann entscheide ich mich für Monaco. Aber ich meine, du hast mir jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera gegeben.
Wobei, ich bin definitiv pro Amerika-Rennen als die Saudi-Rennen, das muss man schon sagen. Ich finde, diese waren jetzt spannender zuletzt. In
Saudi gibt es ja nur ein Rennen. Du machst Middle East-Rennen.
Ja.
Bitte.
Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so gebildet. Ich aber alle, was ich meine.
Cut, du kannst das nur schlechter machen.
Also die Ente mit dem Chicago Grand Prix, dem Stadt Grand Prix in Chicago, sich ja dann als Falschmeldung herausgestellt hat, den würde ich eher lieber sehen.
Wenn, dann hätte ich gerne eine attraktive Stadt, so New York City, was das, das so ein schönes Schachbrettmuster auf Manhattan, das sollen sie da fahren. Einfach, was der unglaublich zwei lange Geraden mit DRS-Zone und also einfach ein Rechteck fahren.
Und noch schön über die Brücke harzen, das wäre eigentlich auch nicht schlecht.
Oh, über die Brooklyn Bridge. Ja. Eigentlich ganz gut, so von Manhattan nach Brooklyn und wieder zurück, weiß ich nicht, so über diese andere Brücken, die es dann noch
gibt. Ja, oder einfach so eine Gegengerade machen, weißt du, wo sie aneinander vorbeifahren.
Es ist ein Treffen eigentlich. Ja.
Ich kann euch sagen, wenn in New York einer stattfindet, dann findet der dort statt, wo das Formel-E-Rennen auch stattfindet. Das ist irgendwo in New Jersey, wo du die Skyline von New York im Hintergrund siehst, aber du siehst doch die ganzen Container von den Schiffen dort direkt daneben. Super sexy.
aber was denkt's? Vielleicht den zweiten Österreich Grand Prix in Wien auf der Donauinsel?
Oh, nein, du meinst den steirischen österreichischen Grand Prix? Super Idee, hat man noch nicht gehabt.
Ich würde sagen, auf der Donauinsel, dort auf diese Radlwege. Das ist ähnlich wie Monaco, kann man schwer überholen, aber wenn man einen Fehler macht, fatal.
Ja, also liebe Formel 1, ruft an für die besten Rennideen, falls ihr den Platz nächstes Jahr für Monaco hergeben wollen würdet. Dafür eins muss man sagen, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben, die Regie hat besser funktioniert. Es ist auch nicht so viel passiert, also man konnte jetzt nicht von was Spannendem zu was Langweiligen schneiden, aber...
Ja, Monaco hat ja abgeben.
Ah, dann haben sie abgegeben?
Jetzt auch nicht mehr. Ja, die führen jetzt auch nicht mehr selber Regie.
Okay, dann, das erklärt natürlich alles. Deswegen konnten wir richtig gut sehen, wie Charles Leclerc auf Platz 1 ins Ziel gekommen ist und damit seinen Heim-Grand Prix in Monaco das erste Mal in seiner Karriere gewinnt, vor Oscar Piastri, der im McLaren Platz 2 holt, Carlos Sainz auf Platz 3 im Ferrari. Sehr gutes Teamergebnis, ebenso für McLaren, die mit Lando Norris noch Platz 4 holen, und George Russell mit dem Platz 5 im Mercedes, doch für diese Saison ein tröstliches Ergebnis. Max Verstappen nur Sechster nach einer verkorksten Qualifying-Runde. Lewis Hamilton, 7. hinter Max Verstappen, ins Ziel gekommen. Yuki Tsunoda war Best of the Rest mit Platz 8. Gutes bis sehr gutes Wochenende für den Japaner im Racing Bull. Alexander Albon holt 2 starke Punkte im Williams mit Platz 9. Auch nahezu fehlerfreies Wochenende. Pierre Gasly holt seinen ersten Punkt und ist als 10. ins Ziel gekommen. So, und das war nämlich auch die Startaufstellung. Und jetzt hat man gar nicht gemerkt, dass ich einfach die Startaufstellung vorgelesen habe. Ich muss jetzt rüberschalten aufs Rennergebnis. Fernando Alonso wird 11. Fernando Alonso kommt als 11. ins Ziel, hat die Aufholjagd dann nicht mit Punkten belohnen können. Danny Ric 12. Valtteri Bottas im sauberen Platz 13. Lance Stroll Platz 14. Logan Sargeant Platz 15. Und Guanyu Zhou Platz 16. Ausfälle gab es an der Zahl 4. Sergio Perez, Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg waren in einen Dreier-Crash involviert. Und Esteban Ocon, ebenso mit Teamkollegen Pierre Gasly, konnte das Rennen dann nicht fortführen, hat für diesen Unfall auch schon eine Gridstrafe in Höhe von 5 Plätzen für das nächste Rennen bekommen. Ja, liebe Leute, wir verabschieden uns. Renntechnisch geht es in Kanada weiter. Das wird dann in 2 Wochen der Fall sein. Dazwischen wird es natürlich eine standardmäßige Folge mit News, Social Media News und was uns noch so einfällt in der nächsten Woche geben. Also nächsten Dienstag dann natürlich, schaltet ihr am besten wieder ein zu einer Folge Overtake. Und ja, dann den Rest besprechen wir natürlich dann beim nächsten Mal. Tipps etc. gibt es dann auch. René hat übrigens Charles Leclerc richtig getippt. Kurzer Applaus hierfür. Das war stark. Sonst, glaube ich, haben wir keinen richtigen Tipp. Das war der einzige.
Expertise.
Hat uns der Max ein bisschen rausgehauen. Ja, und ja, habt ihr noch was für unsere Zuhörerinnen?
Ja, ich kann euch eigentlich nur noch eine schöne Woche wünschen. Und wie immer, genug Benzin im Tank.
So ist es.
Ciao.
Ciao.
Ciao.